Farmteams, Vereinskonstrukt und MCOs. Sprich, Multi-Club-Ownerships. Wenn ich das höre, bin ich so froh, ist das Bier so nah. Wobei, wahrscheinlich gehört auch die Marke von dem Bier, das ich trinke, irgendjemand anderem. Das ist eine verrückte Welt. Apropos verrückte Welt. Fast hätten sie es nämlich geschafft und es wären alle Resultate des Matches am Wochenende 1-1 ausgegangen. Da müssen wir natürlich darüber reden. Wir starten kurz und knackig. Im Adi geht es gut, mir geht es gut, wieder gut. Und wir starten gerade mit dem Mitbringsel.
Super, dass du für mich redest. Mir geht es gut, danke. Ja.
Das habe ich ja schon gesagt.
Eben, genau, schön. Ich habe bei dem Mitbringsel kurz reingeschaut, so was so das Wochenende so für Resultate gespielt worden sind. Und dann, wenn ich da so durchscrollt habe, bei diesen Ligen, die ich folge, habe ich mega viel 1-0, 0-0, 1-2, so Standardresultate gewesen. Aber da hat es trotzdem noch ein paar gehabt, die ein bisschen rausgestochen sind.
Das also so viel 1-1, oder?
So viel 1-1, ja, das kommen wir dann nachher noch dazu. Aber nein, es hat dann auch relativ klare Sachen gegeben. Es hat das 4-0 von Brighton gegen West Ham gehabt. Thun hat 5-0 gegen Schaffhausen gewonnen. Montpellier hat gegen Angers 5-0 gewonnen. Atletico 6-1 gegen Sevilla. Ich weiss nicht, wie das zustande gekommen ist. Liverpool-Manchester 7-0, aber das ist alles Pipifax. Das ist wirklich nur Pipifax. In der zweiten Liga von Holland hat es ein 13-0 gegeben und hat durch das wirklich alle in Schatten gestellt. Und ja, also da hat es Szenen gegeben, da ist in der nach der Halbzeit ist schon 8-0 7-0 gewesen, in der Halbzeit 7-0 gewesen. Und da hat es jemanden gegeben, der eingewechselt worden ist, der Leonard T. Der hat ja auch schon in der Bundesliga gespielt. Der hat dann innerhalb von der zweiten Halbzeit auch noch rasch einen Hattrick gemacht. Einfach, ja, es ist krass gewesen. Es hat dann insgesamt ein Spieler gegeben, der 4 Goal geschossen hat. Dann hat es 3, die 1 geschossen haben. Und ja, einen Hattrick hat es noch gegeben und einen Doppelpack irgendwie. Also eben, also 13 Goal. Im Profifußball, wo es ja trotzdem noch ist in der zweithöchsten Liga von Zwolle. Habe ich ja gar nicht gesagt, welcher Match es war. Zwolle hat gegen Den Bosch 13-0 gewonnen. Und Zwolle ist auch ganz oben in der Tabelle, in der ersten Divise.
Hat Den Bosch irgendwie 4 rote Karten bekommen? Oder wie kann man sich das erklären? Oder haben die wirklich die 11. fertig
gespielt? Die haben die 11. fertig gespielt, haben auch nur 3-mal gewechselt. Ich wäre jetzt mega gern, also die Wechsel sind dann passiert in der 46. Minute, dort ist schon 8-0 gestanden und 2 sind noch eingewechselt worden in der 67. Minute, dann ist schon 10-0 gewesen.
Geil, wenn du reinkommst, verstand von 10-0. So, ich drehe das Ding jetzt noch.
Ja, vor allem, eben, was sagst du dort auch als Trainer? So, ja, komm, eben, den holen wir noch, ja. Ja, wahrscheinlich sagst du nicht noch mehr als 10, wahrscheinlich, aber dann haben sie auch noch einmal 3 kassiert und erbarmungslos bei 13-0.
Ja. Kann man, irgendwann sollte man auch aufhören mit Goalschießen.
Ja, es ist irgendwie, ja. Sie haben einfach nicht wollen, aber etwas fürs Goalverhältnis haben sie sicher können tun durch das.
Definitiv ein schönes Mitbringsel, wenn auch nur für eine Seite.
Ja, ja, ja.
Ja, ich widme mich bei meinem Mitbringsel mal wieder der Karte. Ich weiss auch nicht, in letzter Zeit recht viel mit Karten so am Hut, mit Runden und mit Farbigen. Also. Aber ich habe eine Statistik gesehen, wo ich muss sagen, doch, die muss ich unbedingt bringen. Und zwar, es geht um die roten Karten, Verteilungen von den 4 grossen Ligen.
Ah, das habe ich gesehen.
Und krass, Premier League mit 20 roten Karten, Bundesliga 29, Serie A mit 40. Und dann kommt La Liga mit 94.
Ja, also, ja.
Da bin ich mir nachher, ich denke, das ist ja so krass, ich muss das mal ein bisschen tiefer analysieren. Da bin ich mal nachschauen, wer da so gesündigt hat. Mhm. Real ist es nicht gewesen, Barca auch nicht. Auf den letzten 3 Plätzen hat man RCD Mallorca, der FC Sevilla und Elche, wo jeweils, also RCD Mallorca hat
84 gelbe bekommen. Was lustig ist, keine gelb-rote und zwei direkt rote. Also auch wieder sehr spannende Range. Am meisten rote hat der FC Elche mit 8 roten, direkt roten und doch 61 gelben. Und auch der FC Sevilla mit 6 roten Punkten. Also einfach eine riesen Zahl, dass man auf die dass das Ding kommt. Also eben völlig crazy. Das
ist abartig, ja. Ich habe gerade jetzt gerade am Wochenende, glaube habe ich von Kurzpass-Podcast, gibt es eine Ligatour, wo es immer die grösseren Vereine kurz erst beleuchtet. Und dann haben sie eben das auch angesprochen und dann haben sie auch so ein bisschen gesagt, ja, das spricht halt auch nicht ganz so für die Liga halt. Oder halt einfach die fast Dreiteilung, die es in Spanien halt ist. Oder dass dort.
Ankerum als zweitletzter der FC Sevilla, der ja eigentlich per se gar nicht so einen schlechten Fußball spielt und ja eigentlich recht viele gute Fußballer im Team hat, habe ich noch gestaunt.
Ja, das ist definitiv so.
Atletico ist auf dem 14. Also von dem her.
Ja, das ist immer. Hat wahrscheinlich der Trainer selber wahrscheinlich am meisten Karten schon geholt, irgendwie.
Genau, das kann natürlich auch noch sein. Oder das weiß ich natürlich nicht, wie viele da noch Betreuer und so überkommen. Aber
sie zählen ja, glaube ich, auch nicht rein. Das hat eben auch noch extra einer gesagt, das sei dir noch wichtig, da heisst du auch noch. 1-2 Karten gegen Trainer geben, die nicht reinkommen.
Ja. Aber die Diskrepanz zwischen diesen Ligen ist halt schon ist einfach crazy. So viel.
Ja, also es ist auch schon anscheinend noch gesagt worden, die Schiedsrichter in Spanien sind jetzt auch nicht
die haben nur eine rote Karte.
Die nur eine rote Karte. Nein, es sind anscheinend auch nicht so die allerbesten irgendwie, ist mal so gesagt worden. Keine Ahnung, wie man das kann interpretieren. Ja.
Wir lassen es mal so im Raum stehen. Irgendetwas wird da schon gelaufen sein oder läuft irgendwie nicht so richtig.
Willst du noch einmal sagen, wie viel haben sie insgesamt geholt, rote Karte?
94.
Jetzt in dieser Saison, oder wie?
Ja.
Krass. Weil, ich habe jetzt erst nachgeschaut, während wir da geredet haben, die Super League hat diese Saison 20 rote Karten, also auch weit davon weg.
Gut, sind weniger Mannschaften.
Ja, das ist schon so. Aber selbst mit dem Doppelten wären es immer im 40.
Dann wären es auf Serie A-Niveau.
Serie A-Niveau, genau, ja.
Krass, Premier League mit nur 20. Also.
Ja. Ja, da kommt wieder der alte, abdroschene Spruch, der ja nicht stimmt. Ich habe gerade das Wochenende wieder gehört. Ja, weißt du, das wäre in England nicht pfiffen worden. Das ist ja echt ein Bullshit. Ich habe letztens wieder auch etwas gesehen, weißt, wo es um Aufstützen gegangen ist und dann sagt der Kommentator, ja, so Sachen werden halt in England nicht pfiffen. Denke ich so, das hat man mal gesagt für Tacklings und so. Und nicht für solche Sachen, aber ja.
Anderes Thema. Nächstes Thema. Oder einfach Thema. Ja, ich weiss nicht, wenn es war. Vor ein paar Tagen ist ein Zitat in den Medien erschienen von einem gewissen Max Eberl, neuer Sportchef Red Bull Leipzig. Also ein Zitat in dem Sinn eigentlich. Das Zitat ist aufgekommen, weil er eine Aussage gemacht hat oder Red Bull Leipzig einen Spieler geholt hat von Red Bull Salzburg. Und er hat vor ein paar Jahren gesagt, es sei Wettbewerbsverzögerung oder Wettbewerbsverzerrung ja. Oder wie auch immer das Wort heisst. Ja. Ja, und jetzt fliegt ihm das Zitat natürlich um die Ohren. Mhm. Und ja, das war für uns ein Anlass gewesen, mal das ein bisschen genauer anzuschauen, darüber zu diskutieren. Das grusige Wort Konstrukt im Fußball. Dadi und ich finden es, glaube ich, beide nicht so wahnsinnig toll, das Wort.
Nicht nur das Wort nicht, aber ja.
Genau, es ist auch nicht das erste Mal passiert, dass ein Spieler von dort nach da gewechselt ist und so. Und ja, was macht das denn genau mit dem Fußball? Und in der Schweiz haben wir ja auch Teams, die das betrifft. Mhm. Wenn man da an GC denkt, an Lugano oder auch an Lausanne, wo so ein bisschen in diesen ja, gewissen Machenschaften halt Teil von gewissen Machenschaften sind. Mhm. Und was das bedeutet für den Fußball? Und einfach mal zuerst die Frage, wenn du so Sachen hörst, Adi, wie geht es dir dabei?
Ja, ich glaube, die unseren Podcast hören, wissen, dass das natürlich nicht unbedingt einzahlt für unsere fußballromantische Begeisterung, oder? Und ich glaube, wir haben ja nachher noch ein paar Beispiele dabei, oder? Wahrscheinlich, wo wir kurz besprechen können. Was halt einfach ein bisschen schade ist, man hat das zu lang toleriert. Man hat das zu lang nicht irgendwie können regeln. Ich glaube, das ist wie an vielen Orten im Fußball. Das hat sich jetzt leider schon so weit gedreht, das Rad, dass man es nie mehr zurückdrehen kann, höchstwahrscheinlich. Ich finde es nicht gut, ehrlich gesagt, weil es hat sehr viel natürlich finanzielle Gründe. Andererseits aus Sicht, wenn man jetzt die Sicht umkehrt und nicht ich als Fußballfan, kann man ja eigentlich sagen, man kann es ja schon verstehen, oder? Dass man irgendwie sich ein Konstrukt baut, dass man eigentlich sagt, hey, look, die Pyramide ist ganz klar eigentlich, da oben ist das beste Team, da unten ist das schlechteste Team und da gibt es zwischendrin noch Teams, wo man vielleicht auch Spieler auslehnen, Spielpraxis sammeln. Es macht absolut Sinn aus dem Aspekt heraus, aber es verfälscht halt viel.
Ja, und ich bin dann auch so ein bisschen das Rädchen zurückgedreht und habe mir so überlegt, ja, früher hat es das per se ja eine Art und Weise hat es das schon auch gegeben mit so Partnerteams. Da haben wir ja auch Beispiele in der Schweiz, wo man das Gefühl hat, okay, hey, wenn jemand nicht ganz längt, dann tut man in das Partnerteam, also Luzern und Kriens, haben wir so eine Partnerschaft gehabt, um jetzt das bei uns in der Region halt ein bisschen anzuschauen. Es hat auch andere Vereine gegeben, die das hatten. Und dann habe ich gedacht, ja, es ist ja auch per se eine Wettbewerbsverzerrung für die Kleineren. Mhm. Aber dort haben wir es wie okay gefunden, weil wir das Gefühl hatten, ja, das ist ja dann ein Zubringer für die obere Mannschaft. Und jetzt ist es ja eigentlich so, wie du das vorher mit der Pyramide erwähnt hast, ist es ja eigentlich so ein bisschen das Gleiche. Nur heisst man jetzt ja noch gleich und es wird vom Gleichen bezahlt. Also das ist gerade auf der Unterschied.
Ja, und man muss ja auch sagen, also wenn man jetzt kurz, ich kenne halt das Beispiel auch am besten, weil es aus der Region ist, Luzern, Kriens, muss man schon sagen, Kriens steht ja jetzt nicht umsonst in der Promotion League und geht es einfach auch nicht wirklich super. Man muss einfach sehen, Kriens hat nie selber etwas Wertvolles im Verein gehabt, weil das sind eigentlich viele Leihspieler gewesen, wo sie sich eigentlich ihr Gerüst gebaut haben. Und irgendwann sind die Leihspieler von Luzern halt nicht so toll gewesen. Da steigt man ab. Verliert dann auch Geld. Ich meine, das ist ein bisschen unbefriedigend. Und sie ist so ein Konstrukt drin, da hat einfach, da wird vielleicht irgendwie einfach ein bisschen Geld verteilt.
Ja, und eben, ich meine, der Grosse schaut natürlich dann schon, dass es vor allem für ihn positive Seiten hat. Mhm. Und wenn man jetzt von wirklich grossen Reden, und vorher angesprochen, ein paar Beispiele, es gibt ja den Red Bull, kennen wir alle. Da spielen ja auch noch ganz andere Vereine, das ist ja nicht nur Salzburg und Leipzig, sondern da hat man auch noch Liefering als österreichische Farmteam von Salzburg. Und dann hat man noch Bragantino in Brasilien und auch die New York Red Bulls.
Und in Ghana anscheinend auch noch. Ich weiß jetzt nicht, wie gut das die sind, aber ja.
Nein, für das ist es sehr strikt aufgebaut, wie eine Pyramide, oder wie du sagst, heißt, man schaut, dass die Oberstube das Beste spielt und dann holt man halt die Spieler vom einen zum anderen und so weiter. Kann man davon halten, was man will. Und dann haben wir das andere grosse Beispiel, das ich noch herausgefunden habe, ist die City Football Group. Und dort finde ich, es sieht ein bisschen anders aus.
Weil das hat auch einen anderen Hintergrund, glaube ich.
Ja, ja, aber ja, Man ja. City, New York City, Melbourne City, der FC Girona, dann Yokohama und aus Mumbai noch spielen. Also du sagst, es ist mega kontinental verteilt. Mhm. Und dort ist es ja nicht so, dass die Spieler bei diesen Teams wie abgestellt werden und dann nachher zurückholen zu City, weil City braucht ja in der Premier League braucht die besten Spieler. Habe ich jetzt also das Gefühl, und die holen sie eh noch miteinander. Also das sind einfach Sponsor, nicht Gags, aber halt einfach, man gehört dem gleichen Besitzer, aber man hat, glaube ich, andere Ansichten. Also ich glaube nicht, dass der New York City mit Manchester City irgendwie gewisse Ähnlichkeiten hat. Oder dass man da ein Spielsystem teilt oder so. Ja, das Logo ist gleich. Genau, aber eben.
Ja, was man vielleicht muss sagen, eben wenn man es, also du hast ein paar noch nicht gesagt, es hat in Montevideo hat's noch ein Team, in China hat es noch ein Team, in eben Mumbai hast du gesagt, Lommel ist glaube ich in Belgien, Troyes gibt es, Palermo ist jetzt relativ neu dabei und Bahia in Brasilien. Wenn man ein bisschen anschaut, eben mit Yokohama, Melbourne, in China, Mumbai. Also ich sage jetzt vor allem Mumbai und China hätte wahrscheinlich wenig mit dem Sportlichen zu tun, aber ist natürlich halt vielleicht auch geil, um dort eben seine Marke bekannt zu machen, wie du gesagt hast, dass man nachher vielleicht halt auch Zuschauer generiert, weil ich glaube, das ist halt ja das, wo halt
sehr... Der Brand, oder? Der Brand ist, Brand.
Ja, das ist krass, oder? Das ist halt... was ich jetzt ein bisschen bei der Recherche gesehen habe, es gibt, also City selber kann man wirklich sportlich ausklammern. Außer glaube bei Girona oder so, hat es glaube ich auch schon Jugendspieler gegeben oder ganz junge, die einfach dort hin verliehen worden sind, das gibt es noch. Palermo wird wahrscheinlich, könnte vielleicht auch noch so in die Richtung gehen. Ich habe gesehen, so bei den anderen Teams, also New York und so Montevideo, dass Spieler von Montevideo relativ gut zu New York gewechselt. das ist natürlich auch, oder? Du baust dann natürlich in der MLS einen Marken auf, oder wieder? Und dort funktioniert das sportlich ein bisschen mehr, ja?
Ja. Ja, eben. Und wenn wir das anschauen, haben wir das Gefühl, dass der Brand extrem stark, also das City, wo ja immer vorkommt. Und bei Brand, wenn man von Red Bull redet, muss ich auch von dem Brand reden. Und wenn man aber, und das ist aber spannend, wenn man ja bei den Red Bull, also bei dieser ganzen Dynastie da, also wie sie auch immer, wenn man es so nennen, ein bisschen dahinter schaut, die spielen ja immer alle gleich. Also die haben alles das gleiche System, also spricht der Spieler an, macht eigentlich überall das Gleiche und so ergänzt sich es dann auch. Und so macht es ja auch Sinn, ja, dass man Spieler von Salzburg zu Leipzig transferiert oder von Liefering zu Salzburg oder so. Weil die merken ja schon, hey, dort wird so gespielt, der Fußball, und dann ist es nichts Neues. Man muss die Spieler nicht irgendwie angewöhnen als neues System. Mhm. Ja. Was sie mit den Clubs gemacht haben früher, das ist eine andere Diskussion, die lassen wir jetzt mal raus, mit denen, dass sie einen gekauft haben und so weiter. Mhm. Einfach so, das, oder? Das finde ich eigentlich per se, ist eigentlich ein gutes Konzept.
Ja, eben, vor allem, wenn man das gleiche Spielsystem und die Philosophie eigentlich alles gleich hat, oder? Das sieht man halt bei Red Bull, muss man das, auch wenn das ein bisschen wehtut, muss man das wirklich auch loben. Man sieht das auch bei den Trainern. Sobald ein Trainer mal aus dem Red Bull-Netzwerk rauskommt, ist er einfach mega gefragt. Also, eben, der ist mal dort weg. Ich meine, Jesse Marsch ist, sorry, Salzburg hätte ich wahrscheinlich auch noch zum Meister gecoacht. bei Leipzig gar nichts gewesen. Leeds aus der Premier League denkt so, oh geil, ein Red Bull-Coach auf dem Markt, holen wir gerade. Wird ihm halt auch aufgezeigt, das geht nicht. Aber ich meine, es ist eigentlich recht geil, wenn du am Schluss auch noch deine Trainer kannst verkaufen und von den Spielern gar nicht zu reden, oder, was sie dort alles schon rausgebracht haben, was wirklich sehr, sehr eindrücklich ist. Auch Jugend, in der Jugendakademie, viele Schweizer, die nach Salzburg wechseln in der Jugend. Es ist eindrücklich, was sie eigentlich machen. Nicht sympathisch, aber eindrücklich.
Ja, und schlussendlich profitieren dann die Nationalmannschaften von einem Land ja auch auf ihre ganzen Trainingseinheiten und so weiter und so fort. Und das ist aber ein spannender Punkt, wenn wir jetzt den Sprung machen in die Schweiz. Mhm. Also ich meine, du hast ja da auch Mannschaften wie GC, wie Lugano. Und Lausanne ist damals noch mit Ineos-Gruppen so etwas gewesen. Und da merke ich wieso nicht viel davon. Also ich habe nicht das Gefühl, dass Lugano den gleichen Spielstil hat wie das MLS-Team, das den gleichen Besitzer hat. Da werden einfach Spieler zum Teil hin und her geschoben. Ein paar, aber jetzt auch nicht wirklich so zu sagen, wow, bei GC war es schon ein bisschen anders gewesen. Dort sind ein paar.
Definitiv.
Gotti Gomes.
Ja, und am Anfang sind ja gerade, also am Anfang, wo man irgendwie dort das angefangen hat, hat man ja portugiesischen Coach gehabt, hat man irgendwie 3-4 Spieler gerade bekommen, Portugiesen. Ja, man hat wahrscheinlich die Schweizer Liga auch ein bisschen unterschätzt und hat dann wirklich nicht die allerbesten Spieler geschickt gehabt. Aber ich weiß auch nicht, was das bringt oder wie lange das auch noch, wie lange das dort auch noch funktioniert.
Eben, jetzt ist wie so die Frage, jetzt hat man einen Besitzer und der hat noch andere Fußballclubs. Wenn man jetzt Inhaber ist von, oder eben, spannend auch, wenn man sieht, wer da dahinter steckt. Bei GC ist es ja ein Kommen, ein Gehen von Leuten im Management und Zeug und Sachen. Man weiß nicht genau, wer jetzt da was und so. Bei Lugano hast du das Gefühl, da hat man etwas, ist man etwas am Aufbauen, mit dem, wo man sagt, okay, die Schweiz ist ja ein wichtiger Punkt. Mhm. Und das sehe ich halt, finde ich schon auch noch wichtig. Bei Lausanne habe ich das nie gesehen. Mhm. Da sind auch wieder Personalien entschieden worden, wo man das Gefühl hat, hey, what? Und bei GC, das ist schon spannend. Also ja, man kann es auch auf eine andere Art machen.
Also das Lustige ist ja, es gibt ja so ein bisschen die verschiedenen Ansätze. Oder? Ich meine jetzt bei Lugano und Chicago, das sind ja einfach so ein bisschen Partnerteams. Ist für mich schon noch ein bisschen ein Unterschied, als wenn du eben jetzt bei den Wolves, wo ja auch noch andere Teams drin haben, dabei bist. Oder bei eben so ganz grossen Konstrukten wie auch Qatar Sports Group mit PSG und so. Da haben sie einfach einen Partner irgendwie, oder? Jetzt gerade, oder? Also die können ja wirklich strategisch sein, aber eben, manchmal haben halt die Konstrukte auch einen anderen Hintergrund, oder? Aber jetzt bei Lugano, ja, ich bin gespannt, wie sich das entwickelt. Also, da hat man jetzt zumindest irgendwie 2-3 Spieler, die gekommen sind, wo ich muss sagen, finde ich cool, dass die in der Schweiz sind. Es sind jetzt nicht alles überragend, aber ich glaube, es wäre wahrscheinlich schwierig geworden, einen Spieler wie einen Aliceda, Valenzuela, ich sage jetzt mal, irgendjemand aus Italien mit dieser Klasse zu holen, wäre wahrscheinlich in der Schweiz für die Schweizer Verhältnis eher schwierig, könnte ich mir vorstellen. Und von dem her ist das eigentlich schon ein guter
Zug. Sherdan Shaqiri.
Zum Beispiel, wenn das dann so weit kommt, ja.
Ja, und eben, also das Interessante ist ja, dass es diese Thematik gibt und es wird immer wie mehr, hat man das Gefühl, es gibt immer wie mehr solche Konstrukte im Fußball. Und FIFA hat ja auch schon reagiert, weil man hat gemerkt, hey, irgendetwas geht da nicht so ganz auf, die schieben einfach Spieler hin und her. Und man hat dann, ich glaube, im Juli 2022 hat man das angepasst, dass wir nur noch 3 Spieler vom gleichen Club an einen anderen Club verleihen, also die gleiche Club. Mhm. Und dann haben halt einfach die Konstrukte das Gefühl gehabt, okay, dann kaufen wir sie halt für einen gewissen Preis. Oder ja, schieben sie so ein Zeug umeinander. Also, ja, also wirklich, aber ja. Regeltechnisch kann man da, glaube ich, auch momentan einfach auch machen, was man will. Eben, man verpflichtet sie dann halt fix und ja, und dann mit der Ablösung so. Also eben, man findet immer eine Lösung. Und
ja, eben, es ist, was mich halt einfach ein bisschen stört, aber irgendwann hast du natürlich auch riesige Konstrukte dort, oder? Also, wir haben es vorher jetzt bei der City Group gesehen oder bei Red Bull. Eben, ich habe vorher gesagt, Katar, Sports Invest ist ja auch mit PSG, dann haben sie Eupen, nehmen wir alles, spricht man so aus, in Holland, dann hat man Braga in Portugal, früher einmal Europa League Kandidat, und die haben sich jetzt erkundigt bei West Ham United. Da musst du dann auch sagen, okay, wer wird denn grösser? Ist denn immer PSG oder soll denn West Ham grösser werden? Weil sie sagen mit PSG, okay, also die Liga gewinnen wir jetzt einfach jedes Mal fast. Fast. Jetzt brauchen wir noch eine Premier League. Aber lustig ist ja, du hast ja vorhin gesagt, es gibt immer mehr so Konstrukte und es ist ja schon noch speziell. Es gibt ja das Ganze auch in ein bisschen kleiner. Und da hat ein Schweizer, hat ja das mit der Core Sports Capital, mit Clermont Food, wo er gekauft hat, und Admira Lustenau und das Team aus Norwegen, die haben jetzt irgendwie auch noch anscheinend beim FC Biel nachher gefragt, weil Biel, glaube ich, auch nicht ganz so auf gesunden Beinen steht. Und dort ist halt schon eine Frage. Also, man kann es ja wie sagen, so, ja, das wäre vielleicht für Biel noch cool, aber irgendwie, ja, es wird für mich nie mega cool sein, wenn ich das anschaue, weil, ja, es ist einfach das Gleiche, einfach in einer Stufe kleiner, oder? Mit der Clermont, Lustenau, eben, wenn es dann noch Biel wird.
Ja, eben. Und da gibt es ja noch die Spannung, das sind ja auch die, die wir jetzt angesprochen haben, die Grossen. Das sind ja, stecken wirklich auch Firmen oder Investoren dahinter. Aber leid, ja, also für das Investor zum Beispiel auch Sineos-Beispiel, wo ja Nizza und Lausanne hat. Also man versucht ja dann schon irgendwie neu mit seiner Firma die bekannt zu machen. Mhm. Und das ist ja sehr wahrscheinlich das, was dann auch dahinter steckt. Dass man sagt, man ist in verschiedenen Orten, kann man den Brand stärken. Und da finde ich, ja, dann hat es ja immer wahnsinnig viel mit dem Fußball zu tun.
Ja, oder eben im Fall von Qatar Sports Invest ist es natürlich einfach das Sportswashing, oder? Vom Land, wo halt einfach, die Frage ist, muss man alles dort dann verkaufen halt, oder? Wo man weiss, dass einfach alles nicht gut ist, oder vieles nicht gut ist, sage ich jetzt mal, nicht alles. Ja, aber es gibt verschiedene Ansichten. Ich habe auch noch so ein paar abstruse vielleicht gefunden auf den ersten Blick. Ein paar sind eigentlich relativ klar. Und das hat sich dort eben auch ein bisschen entschärft, nachdem das, was du gesagt hast, dass nur noch 3 Spieler als gleiche Team können verliehen werden. Man hat ja sehr lange immer von dieser Loan Army von Chelsea geredet. Dort ist so ein bisschen Anfangs 2000er Jahre sind dann recht geile Spieler amigs bei Arnheim aufgelaufen. Und ich meine, Arnheim ist halt einfach das gewesen, wenn die keine Spielerlaubnisse bekommen haben in England, weil die sind dort sehr, sehr streng, haben sie einfach nach Arnheim geschickt. Und ich meinte, dort sind sogar Spieler wie Kevin De Bruyne, haben, glaube ich, sogar mal kurz dort gespielt gehabt. Ziemlich sehr, sehr gute Spieler sind damals dort gewesen. Aber da gibt es auch Sachen, die ich so angeschaut habe, wo ich so dachte, okay, lustige Partnerteams. Atletico Madrid hat zum Beispiel ein Team in Kanada, also Atletico Ottawa. Und die spielen nicht etwa in der MLS, sondern die spielen in der kanadischen Liga. Und dann habe ich gedacht, okay, ist das irgendwie zum Markt? ich weiß auch nicht, in Kanada zu irgendwie akquirieren oder weil es ist sicher noch nie ein Spieler hin und her gegangen dort, weil das würde beide Seiten sportlich keinen Sinn machen. Aber ja, es gibt sehr viele verschiedene Ideen. Meistens geht es leider um Geld zu machen, oder? Sind wir ehrlich?
Ja, der Grundgedanke dahinter ist dann meistens das, definitiv, ja. Das ist ja das, was mir ja dann auch so ein bisschen eben daran hadert, dass das so ein bisschen, dass das muss so sein, anscheinend. Aber eben, wie man gesagt hat, wenn man so die Schweizer Liga anschaut, dann sieht man halt die Mannschaften, die immer so ein Konstrukt sind. Mhm. Man hört von denen finanziell nicht wahnsinnig viel. Dafür bei den anderen hört man immer wieder, dass es eben Probleme gibt im finanziellen Bereich, ausser man hat einen Präsidenten oder einen Mäzen, aber das ist ja eigentlich bei einem so einem übergeordneten Partnerteam ja so. Dort hat man einfach einen Investor, der halt oben ist und man hört dann halt wie dem. Mhm. Dann die Frage, wie tut man sich denn finanzieren, dass man gesund ist? Also muss man es nicht verkaufen per se, aber wenn man so einer Partnerschaft angehört.
Ja, ich frage mich halt einfach, wieso, wenn man es schon macht, wieso man es nicht richtig macht? Also Ich habe mir das dann so aufgeschrieben, wo du die Aufgabe gestellt hast, habe ich irgendwie so gedacht, so, ja weißt, ich glaube, das Jahr, wenn ich am meisten Football Manager gespielt habe, oder am längsten, habe ich FC Luzern gehabt und Leeds United, weil ich beide sehr schätze, oder meine Lieblingsteams sind. Und am Schluss ist das natürlich dann auch so ein Partnerteam geworden, wo ich dann einfach so gedacht habe, ja, aber wenn ihr das würdest richtig machen, ich nehme jetzt ein anderes Beispiel, sage jetzt mal, Dortmund sagt, wir haben fast die gleichen Farben wie, ja, das ist ein doofes Beispiel, sind fast zu gut, IB. Nein, wir nehmen jemand anderen, nehmen wir irgendwie vielleicht jemanden, der eher unten mitspielt. Irgendwie, nehmen wir jetzt auch GC halt in dem Fall zum Beispiel, oder wenn jemand aufsteigt wie Weil, sagen jetzt mal, ja, schau, Weil, die kommen rauf, die haben sicher nicht mega viel Geld, die unterstützen wir. Und statt dass wir die in die dritte Liga abschicken, vom zweiten Team schicken wir die in die Schweiz, eben jetzt drei Stück. Da ist vielleicht irgendwie ein Mittelfeldspieler, ein Stürmer und ein Verteidiger.
Bradley Fink
zum Beispiel. Ja, ein neuer Bradley Fink zum Beispiel. Und dann denke ich doch, das würde sich doch, wenn die in der Super League würden spielen und dort einschlagen, doch fast noch ein bisschen mehr Sinn machen, ehrlich gesagt. Ich weiss es nicht, aber eben, als ich gesehen habe, was Lausanne gemacht hat, die haben den Lausanne einfach mit, ja, ins offene Messer laufen, indem sie dann trotzdem niemand geschickt haben, damals. Weil wir haben immer gesagt, ja, da kommen wir kurz vor Saisonanfang kommen noch. Und im zweiten Jahr ist einfach keiner gekommen. Im ersten Jahr sind da Spieler gewesen, wo man denkt, okay, die sind eigentlich noch gut. Das verstehe ich halt nicht, weil du machst ja dann eigentlich auch dein ganze Konstrukt ein bisschen kaputt irgendwie. Und das verstehe ich nicht. Bin aber irgendwie auch froh, dass man dann, ja, das nicht so verfälscht, weil sonst müsste eigentlich jeder.
Eben, das ist ja das, was man am Anfang auch mega Angst gehabt hat, dass genau. Die MCOs dann halt einfach alles kaputt kaufen oder kaputt machen und jeden Titel holen und so. Und genau. Es gibt ja auch Beispiele im heutigen Fußball, dass es ein bisschen auf eine andere Art und Weise auch funktioniert, dass man kann wirtschaftlich erfolgreich sein und auch sportlich, ohne dass man irgendeinen riesengroßen Investor hinten dran muss haben.
Ja, sicher, ja.
Ja, ich würde sagen, es ist ein spannendes Thema, es wird weitergehen. Aber wie gesagt, ich weiß nicht, ob ich es gesagt habe, aber es gibt etwa um die 70 MCOs, also Multi-Club-Ownerships momentan. Die Zahl wird noch weiter steigen. Gespannt, in welche Richtung das es wird gehen. Und ja, ich würde sagen, wir schauen da einfach mit Argus-Augen schauen wir da zu, der Entwicklung. Und kommen wieder zu uns, nicht?
Ja, nur vielleicht als Abschluss irgendwie eben. Was ich mich schon ein bisschen staunen, oder? Wenn man jetzt sieht, dass gewisse Konstrukte halt einfach ein bisschen positiver gesehen werden als andere, oder? Also ich glaube, da bist du ja auch, wo wir kurz besprochen haben, was wir könnten das Thema nehmen, auch ein bisschen wegen dem drauf kommen, oder? Wo wir zuerst bei Red Bull waren, oder? Wo halt einfach nicht nur ein roter Bulle ist, sondern auch ein rotes Tuch, oder? Eigentlich überall, wo sie sind, immer wieder gibt es Gerüchte, es hat Gerüchte gegeben, schon von St. Gallen, von Luzern hat es schon mal gegeben. Es hat auch im Ausland und dann sind die Fangruppen immer gerade sehr nervös und sagen, nein, das geht gar nicht. Wenn dann da jemand anderes kommt, ist man manchmal dann fast ein bisschen so, ja, es könnte eigentlich noch coole Zusammenarbeit sein. Ich will jetzt an Red Bull nicht irgendwie gut reden, aber es ist manchmal schon ein bisschen unfair, irgendwie, wenn man dort einen anderen Maßstab anlegt, weil grundsätzlich finde ich eigentlich alle von diesen Konstrukten scheisse.
Ja, und ich glaube, da differenziert man halt eben mit dem Hintergrund. Und was viele halt Red Bull übel nehmen, ist ja die Übernahme von dem Fußballverein, von dieser Tradition, wo sie eigentlich per se und dann halt die DNA eingespritzt haben und den Club kaputt gemacht haben. Was man eben, dass das nicht cool ist, ist für alle klar. Und ja, was sie momentan machen, eben wie gesagt, sie könnten ja rein theoretisch auch Sportmoney aufmachen und die ganze Bundesliga zusammenkaufen, wenn sie Bock hätten. Machen sie aber nicht, sie versuchen es auf einem anderen Weg.
Sie haben auch ihre eigenen Regeln, oder? Das finde ich eigentlich auch noch gut, oder? Dass man sagt, über, ich weiß gar nicht, ob sie das immer noch haben, eigentlich so über 4, 5, 3, 24, oder kauft man eigentlich keinen Spieler, oder wenn man keinen Spieler kaufen, Wollen sie wahrscheinlich auch irgendeinmal kippen, dass sie irgendwie einen Titel gewinnen können, oder? Weil so schnell, wie die Spieler weggekauft werden, ja, entweder machen sie das Team in der Premier League auf, wo es nachher auch noch reingeht, oder sonst müssen sie vielleicht die Regeln auflösen. Aber ja. Nein, du hast ja gesagt, deine Überleitung war eigentlich, wir gehen zu denen, zu unseren Teams, wo vielleicht noch nicht so viele Partnerteams sind. Die 23. Runde ist gespielt worden in der Super League. Und ja, wir fangen doch gerade an. Es ist, glaube ich, kein Spoiler, weil die meisten haben das mitbekommen. Fast alle Teams haben sich daran gehalten, auf ein 1-1, dass der Fabio mich hätte können im Tippspiel überholen. Zwei Teams haben das nicht geschafft, die Absprache. Aber trotzdem, auch wenn wir das Resultat fast immer bei 1-1 haben, können wir trotzdem kurz daran steuern gehen, was wir da so also gefunden haben. Und wir starten mit einer relativ grossen Überraschung, oder, wo Winterthur gegen IB sich ein 1-1 geholt hat.
Also du redest von Überraschung, für mich ist das klar, weil das sind die beiden Unentschieden-Könige von den letzten paar Runden. Also, dass man da so Unentschieden hat müssen tippen, im Nachhinein ist man schlauer.
Ja, eben, also du hast ja dort kein Unentschieden tippt, aber eben, man hätte ja gedacht, so, ja gut.
Wenn erst gegen den Letzten muss ja nicht das Unentschieden tippen, genau. Aber wenn man natürlich eben die letzten Spielresultate, vor allem von IB angeschaut hat, dann hätte man können sagen, doch, das wird vielleicht das Unentschieden.
Ja, sicher, und irgendwie muss ich mich langsam so ein bisschen fragen, du IB, was ist? Eben, ich meine, im Cup, wo es bei ihnen, glaube ich, noch ein bisschen um alles geht, dort haben sie aufgetragen, haben sie 5-0 gegen Thun gewonnen. In der Liga ist aus meiner Sicht immer so ein bisschen eine gewisse Nonchalance irgendwie rum, die ich irgendwie mir nicht ganz erklären kann.
Also, wenn man jetzt das Spiel angeschaut hat, sie hätten ja den Sack relativ schnell können zumachen und dann, glaube ich, wäre Winterthur nicht mehr gekommen, wenn sie das 2 oder das 3-0 geschossen hätten. Wäre die Sache geritzt gewesen. Und das ist das, was du mit dieser Nonchalance sehr wahrscheinlich ansprichst.
Ja, genau.
Sie schießen 1-2, dann kommen eins über und dann wechselt es mal schnell und dann, ja, zack, zack. Mhm. Ja, okay. Ja, es ist spannend und es ist nicht fassbar. Ja. Und schlussendlich redet sie ja dann am von einem gewonnenen Punkt oder von einem verlorenen. Also jetzt hat es wieder von verlorenen Punkten geredet.
Ja, vor allem stellt es immer am Cedric Cesiger die Frage, irgendwie dunkelt es mich und er ist immer dort und ja, sagt eigentlich so nichts, weil ich bin irgendwie kommt es mir vor, als wüsste er auch nicht, wieso das so ist. Weil ich meine, wenn die 11 Spieler gegenüberstellst, musst du einfach sagen, es ist eigentlich relativ klar, wer da gewinnt. Es ist eigentlich relativ klar, wer da keine Chance hat. Man muss natürlich auch Winterthur natürlich da zuerst auch ein Kompliment machen, aber ja, es ist nicht das erste Mal bei IB, aber wie du gesagt hast, das ist langsam jetzt ein bisschen zur Gewohnheit geworden und ja, vielleicht kann man noch rasch irgendwie ein Goal, aber ich habe da irgendwie in der 21. Minute Elia.
Das muss man erwähnen. Der Kleinste auf dem Platz, das Kopfballduell gewinnt,
ja,
den muss man noch erwähnen.
Ist nicht ganz, so sollte es eigentlich nicht sein, oder? Also irgendwie der Einwurf vom Blum hat es gegeben, nachher der Ensamé mit dem Kopf verlängern und Elia, eben, zwar schon ein wuchtiger Kopfball, aber bei zwei Verteidiger.
Das steht so zwischendrin und ja, so eine spannende Bogenlampe, die er so rein macht und die beiden Verteidiger von Winter sind wirklich Kopf grösser und verfützt den Ball aber nicht und er macht das sehr schlau, aber. Ja, könnte man auch besser verteidigen.
Definitiv, ja. Definitiv.
Ich glaube, der Schmid und der Gantenbein waren es, die da beide neben der Arme standen.
Ja, und nachher hat aus meiner Sicht eben der Kuster schon mehrere Schüsse müssen haben.
Also der Riederschuss, wo er einfach, da muss rein, fertig.
Ja, genau. Aber dann wäre wahrscheinlich eben das eine Goal mehr wahrscheinlich, würde wahrscheinlich schon einen K.O.-Schlag bedeuten. Aber es gibt nachher dann auch noch ein, zwei Spiele mehr, wo ähnlich gelaufen sind, aus meiner Sicht.
Ja. Wobei eben am Schluss habe ich das Gefühl, vor der Hälfte den Winterthur schon ein bisschen mitgespielt hat.
Langsam bin ich gefangen,
mitspielen. Schettin hat eine Chance gehabt und der Latayev, der jetzt wieder zurück bei Winterthur ist.
Ja.
Wo der Rajopi eine riesen Parade auspacken muss, damit er den noch kann.
Absolut, ja.
Absolut. Und dann hat das Gefühl, in der Pause, das 1-0. Könnte man damit leben mit IB? Ich hatte das Gefühl, für die ist das okay. Winterthur muss ja jetzt etwas machen, dann bietet sich Räume, dann können wir unsere Konter fahren. Man könnte Konter fahren, ja. Könnte, wenn man nicht so blöd den Ball wird verlieren wie der Lauper.
Ja, das ist ja so, ja.
Und also, ja, der Ardais, der dann dort den Ball nimmt, es geschickt macht, die Mitte hineinlegt.
Ja, steckt gut durch, finde ich auch. Ja. Und ich finde auch, der Bus, er verzögert noch gut. Ich glaube, wenn er gerade direkt drauf schießt, weiß ich nicht, ob der Rajopi nicht damit rechnet halt. Und eben, er hat ganz, ganz kurz verzögert. Und ja, er war ja nicht so lange im Spiel, gewesen, der Bus. Also, der
aber er trifft dann eben echt gerne gegen IB, ja. Hat man gehört sagen.
Ja.
Ja, wieso nicht? Und dann habe ich nach dem Goal das Gefühl gehabt, Winterthur ist jetzt in dem Spiel angekommen und versucht. Und das ist ja auch, weil klar ist, sie spielen daheim, es geht um alles, sie brauchen Punkte. Aber wirklich zwingend ist es dann nicht mehr geworden?
Nein, sie haben das nicht können. Also, ja, dort ist wahrscheinlich schon auch ein Klassenunterschied, oder? Wo dann irgendwie, ich muss sagen, IB, eben, wir haben es schon mehrfach gesagt in den letzten paar Spielen. Ich weiss noch, der Match gegen Luzern sicher. Dort hat IB einfach gelangt, eine gewisse Passivität, aber sie haben immer noch die Klasse, dass das gelangt, dass sie sicher kein Goal damit bekommen. Und muss ja sagen, in der 92. Minute hätten sie einfach auch können den Lucky Punch machen, wo ja auch ja, dann so typisch gewesen wäre.
Müssen.
Ja, sicher, eben der Fasnacht und Pfosten haut. Ja. Aber ich finde insgesamt, wenn man also die Statistiken anschaut, ich glaube, es ist ein verdient so entschieden gewesen am Schluss. Also, weil IB hat da auch nichts zwingend hergebracht. Was ich noch eine lustige Statistik gefunden habe, wenn man das ja vorher angeschaut hat, das kämpferische Winterthur, wo sich knallhart muss gegen IB stellen, eben der Grossfavorit IB. IB hat sich 2 gelbe Karten geholt, Winti sich nicht eine. Also es ist dann auch, eben, sie sind natürlich körperlich da gewesen, aber sie haben halt einfach auch ja, das zumindest mit fairen Mitteln gelöst.
Gut.
Ja, dann hat es am Samstag noch ein zweites Spiel gegeben. Luzern gegen Basel. Und da haben wir ja, vielleicht noch etwas sagen, haben wir ja vor dem Spiel noch eine Anfrage bekommen von Central Plus, alle, die nicht aus der Zentralschweiz kommen, ist eine Online-Seite.
Plattform. Online-News-Plattform.
Genau, richtig. Ja. Wo uns angefragt hat, auch so ein bisschen unsere Meinung zum Thema Spiel Luzern-Basel. Und dann haben wir auch noch ein bisschen über unseren Podcast reden. An dieser Stelle, danke vielmals, Joel. Cooles Gespräch gewesen. Ist da kurz Zeit genommen. Und er hat da einen coolen Artikel abgedruckt. Wir können sonst den auch noch verlinken.
Ja, da haben wir ein paar coole Sachen daraus gelernt. Zum Beispiel, was der Adi dann gesagt hat, dass der FCB wie so ein Zick-Zack-Brotmesser ist. Das habe ich mega toll gefunden. Wäre ich fast noch mein Mitbringsel gewesen, dass du so kreative Ideen hast, Adi.
Ja, der haben sie dir geklaut, das Zitat. Das ist, ja, das ist leider so, ja.
Macht nichts, ich bin nicht böse.
Bist du nicht böse, also ich einmal etwas Schlaues gesagt habe, zumindest, ja, genau.
Wobei es eben wieder, sie haben sie in dem Spiel ein bisschen wieder leid, die These mit dem Brotmesser, ja. Weil eigentlich ist es nach dem Aufgehen wieder runter.
Ja, das ist so, ja, und meine Statistik hat nicht gut ausgesehen für Luzern, also die letzten 10 Spiele, ist Basel gegen Luzern ungeschlagen gewesen, davon 8 Siege. Also, ausser eben das letzte Spiel natürlich, das muss man sagen. Dort hat es ein 2-3 gegeben, aus Sicht von Basel.
Und der Heiko, der Fuchs, hat das natürlich gewusst und denkt, wenn wir in Luzern gegen Luzern spielen, dann kann ich auch mit der C-Mannschaft spielen. Seki Amdouni, den nehme ich gar nicht mit. Also, er ist schon auf der Bank gehockt, aber eingewechselt. Also, von dem her. Sehr spannende Aufstellung. Das hat so eine Rotation ausgesehen, obwohl er eben gesagt hat, dass er also nicht per se Fan davon ist.
Ja, aber hat er gut durchrotiert, muss ich sagen. Und hat ja dann auch funktioniert. Hat man da, eben Bradley Fink hat wieder mal von Anfang an gespielt. Der kennt natürlich nicht den Luzerner Rasen, aber zumindest die Umgebung als Junior da.
Und wieder mit einer Dreierkette, oder?
Also, das haben wir nicht erwartet, weil das haben wir ja auch gesagt, also gegen Luzern wird jetzt nicht mit einer Dreierkette spielen, aber ja, ich meine...
Es war ein komplett anderes Spiel als St. Gallen im Cup. Also, ja, das war auch schon gewesen.
Ja, und die Aussenverteidiger und auch die Aussenverteidiger sind nicht so gewesen, wie wir auch gedacht haben, oder? Wenn mit der Dreierkette wäre ja auf der einen Seite der Vogel, wäre ja irgendwie unser Typ gewesen, dass der Hugo Vogel spielt, und das ein bisschen die Schwachstelle könnte sein, dass die Schwachstelle hat er einfach draussen gelassen und hat den Millar so als verkappter Außenverteidiger noch rein da. Also klar, ist
also der linke Verteidiger in den Dreier hat der Calafiori gespielt, der Pelmar und der Adams, oder?
Das genau, rechts ist der Millar natürlich gewesen. Und eben Lopez und Calafiori auf der linken Seite, ja. Also, ja. Aber eben, Millar hat natürlich logischerweise nicht die Verteidigungsaufgaben wie ein klassischer Außenverteidiger natürlich.
Ja, und das Spiel war aber recht zäh am Anfang. Ja. Das Gefühl hatte, also hey, beide versuchen, oder es stehen sich im Mittelfeld, es ist kaum Szenen näher als Goal, als der Strafraum kam. Und dann hat es aus dem Nichts raus eigentlich, habe ich das Gefühl, also die Szene, wo ja dann am Schluss das Spiel entschieden hat, wo der Mahlen schön weiterleitet in einer schönen Kombinationsfolge auf Sekiri, der läuft allein auf den Lorenz und schiebt noch am Lorenz vorbei, der haut ihn um. Ich glaube, da Diskussionen kann man auch sein. Klar, Penalty. Früher hatten wir eine Doppelbestrafung gehabt mit Rot und das finde ich schön, dass man das nicht mehr hat.
Ja, ja.
Wieder ein Penalty gegen Luzern, wieder ein Goal, das fünfte hintereinander.
Ja. Ja, ich glaube, langsam könnte man auch von Penalty-Killing trainieren bei Luzern. Ja. Ja.
Man kann auch sagen, er hat den Rest vom Spiel im Griff. Selbst wenn er ein Goal überkommt, wird es ja dann nämlich vom VAR zurückgenommen. Eins aus dem Spiel, meine ich.
Genau. Ich habe ehrlich gesagt gehofft, auch wenn ich natürlich nicht können hoffen, dass Luzern ein Gegengoal überkommt. Aber ich habe zuerst mal wieder gehofft, er kommt ein Goal aus dem Spiel raus. Weil, bitte, liebe Sportkommentatoren, auch in der Zusammenfassung, das muss doch nicht immer ein Thema sein. Ihr könnt es doch einfach dann sagen, wenn er bezwungen wird, endlich. Aber es ist jedes Mal so. Ja, er hat noch kein Goal aus dem Spiel rausbekommen. Es ist, ist irgendwie eine Story, aber es ist irgendwie ein bisschen nervend, wenn es das irgendwie...
Das ist, glaube ich, ein Rekord, der sich jetzt eigentlich immer weiterzieht, oder?
Ja, natürlich, also. Aber ich hoffe, nächstes Spiel kommt er vielleicht mal eins aus dem Spiel raus, dann haben wir Ruhe von dieser Floskel, aber.
Nein, lieber einfach gar nie mehr ein Goal.
Also nie mehr ein Goal, ja, das wäre natürlich das andere, genau.
Ja, die sagen wir von dieser Mannschaft, die diesem Wochenende die einzige Mannschaft war, die kein Goal geschossen hat. Genau.
Ja, aber man hat ja gut reagiert, oder? Also man muss sagen, Luzern hat einfach keine zwingende Chance gehabt bis zu dem Penalty. Basel ein bisschen gefährlicher, aber jetzt auch nicht ganz zwingend. Und nach dem Penalty hätte gerade Luzern reagieren wollen. Schürpf hat einen Schuss gehabt, gerade nach dem Gegengoal. Ich glaube, das wäre gerade eine gute Chance gewesen, aber es war dann wirklich rasch ein Hin und Her, das ein bisschen wilder geworden ist. Ich weiß nicht, ob Luzern dann noch ein bisschen mehr aufgetan hat. Das hat zwar eigentlich nicht so ausgesehen, weil Sekiri hat nachher auch gerade noch eine Chance gehabt, wenn er seine Mani austrippelt und dann mit der Spitze gucken. Das wäre natürlich der erste Goal gewesen, der erste, wo der Lorenz sehr gut hat. Ja, und also was mir in der ersten Halbzeit einfach aufgefallen ist, also Pascal Schürpf ist wirklich im Stile vom André Moff gewesen. Ich weiß nicht, wie viele das noch kennen, aber er ist in den ersten 30 Minuten sicher viermal im Offside gestanden, wo ich so dachte, irgendeines müssen wir es lernen. Wirklich, also das kann jetzt nicht sein. Also.
Was wir auch im Bericht von Zentral Plus ein bisschen diskutiert haben, war die ganze Geschichte vorher. Die Durchschlagskraft. Und wir hätten uns einen Abu Bakar im Sturm gewünscht, der dort ein bisschen reisst. Und ich glaube, momentan kann man sich ein bisschen auf das zurückführen, dass man dort einfach zu wenig gefährliche Aktionen hat und vorne innen kennen hat, wo die Dinger einfach mal reinhält.
Das ist so, ja. Das ist,
also, Kader spielt eigentlich per se nicht schlecht, hat gute Geschwindigkeit, aber das ist kein Vollstrecker. Klitsche ist genauso nicht ein Vollstrecker. Abu Bakar hat letztes Mal gute Aktionen gehabt, ist aber auch nicht per se der Knipser, Sorge ist schwer einen, aber für den müssen wir ein anderes System haben, weil der braucht den Ball einstrafen. Also momentan habe ich das Gefühl, es fehlt ein bisschen vorne innen und man ist so am Suchen.
Also wir haben schon manchmal auch so ein bisschen privat darüber geredet, wir wollen jetzt ja nicht zu fest auf Luzern versteifen, aber man muss ehrlich gesagt sagen, mit dem Team, das Luzern jetzt noch zusammen hat, aber er hat sicher im Sommer 1-2 auch Abgänge gegeben mit wahrscheinlich Yashari und so, ist es einfach mega schade, dass man nicht schafft, vorne einen Stürmer reinzuholen, der richtig Knipser ist. Weil ich glaube, hat man das, man sieht das bei anderen Teams, würde man wahrscheinlich anders dastehen. Das ist einfach, das ist vielleicht ein bisschen unglücklich, wenn man über so eine Transferpolitik redet. Auch Kipioka, ja doch sogar. Eben klar hat das Goal gegen Basel damals geschossen im Auswärtsspiel. Irgendwie gestürchelt, ja, muss man sagen, ja. Nachher eigentlich keine Rolle mehr gespielt. Man hat in der dritten Liga und in der Promotion League hat man einen Stürmer mit dem Nando Toggenburger, der wo wahrscheinlich den auch könnte so verstörkeln. Ja, ich weiss jetzt nicht, ob man Serie wirklich müsste aus dem Ausland holen, wenn man halbwegs ähnlich gute Spieler vielleicht sogar in der eigenen Reihe hat. Aber das ist
um deinen nicht. Wunsch von vorher, dass wir nicht nur über den FCL reden, gewährleisten, reden wir jetzt über den FCB eben. Am Dunis einfach auf der Bank, der gefährlichste Angreifer. Und trotzdem reicht es ja zu einem Sieg.
Ja, und ich meine, ich wiederhole mich jede Woche. Ich glaube jetzt einen Knopf drin, dass einfach der Satz kommt. Andi Diouf, also ich finde das einfach hure geil, dem zuzuschauen. Also ich meine, er hat jetzt auch wieder zwei, drei so Chancen gehabt. Wenn der mit dem Ball am Fuß gegen das Goal läuft, ja, dann muss der das Abwehr wirklich Angst und Bange werden, weil der kann einfach die hure Pass spielen, ohne irgendwie noch eine halbe Stunde vorher zu schauen, wem spielt er jetzt. Und das ist einfach, ich finde das schön auf Schweizer Platz gesehen. Ja.
Grossartig, definitiv.
Ja. Ja, und nach der Pause muss ich sagen, also da hat Basel wirklich alles im Griff gehabt. Relativ lang. Sage jetzt mal, sicher bis eine Stunde durch war. Und,
ja, der Meier könnte einen machen.
Max Meier könnte sogar zwei machen, würde ich sagen. Für einen mit so einer Technik und irgendwie so die Rückrunde ist jetzt nicht ganz so seins. Also einer, der über die Latte haut. Die Rücklage nach der Flanke vom Friedeck, wo der Börcher ablenkt oder sich wegdreht. Ja, also es ist ein bisschen schade. Und er hat ja nachher noch eine riesen Chance gehabt, wo er dann knapp neben das Goal setzt. Ja, wo er es vielleicht fast zu genau hat wollen machen irgendwie.
Und um es auch noch zu erwähnen, in der 77. ist 69 vom Platz geflogen mit einer gelb-roten Karte. Mhm. Der Jadar hat ein taktisches Foul begangen. Kommt für das die gelb-rote Karte über. Ja. Der erste Match war einfach auch gelaufen. Basel hat gedacht, nein, wir schießen noch ein Goal, wo alle das Gefühl haben, jetzt ist es passiert, das erste Goal aus dem Spiel raus. Es hat, glaube ich, auch niemand irgendwo irgendetwas reklamiert. Und dann hat der Wahr das Gefühl gehabt, wir dürfen mal eine Stunde vorspulen, wir finden schon noch irgendwo irgendein Foul, dass eben die Serie vom Lorenz nicht ins Ende geht und hat irgendwo etwas gefunden. Von mir aus gesehen, ein Fehlentscheid. Also es ist per se kein richtiger Fehlentscheid.
Ja, also ich habe, wo es faul passiert ist, habe ich schon gesagt, es ist faul. Wenn es mega blöd aussieht.
Aber
relativ, das ist kein Foulentscheid. Also das muss man schon sagen. Aber es ist aus meiner Sicht ein klares Foul. Also ich habe sehr viele Diskussionen auch mit Basler gehabt, wo dann so gesagt haben, ja, das ist doch gar kein Foul. Wenn das
ist schon ein Foul, aber sie hat es mit dem Goal eigentlich nicht mehr zu tun gehabt, weil es inzwischen durch, glaube ich, sogar auch Luzerner noch im Ballbesitz
gegeben. Ja, vor allem, was ja mega krass ist, nach dem Goal und dem vermeintlichen Siegtreffer gibt es ja dort einen Freistoß, also eine mega gefährliche Position noch für einen Freistoß, was ja eigentlich, das wäre dann schon, also stell dir vor, in der 92. Minute wäre das Goal, also da wäre dann wahrscheinlich,
da wären alle Spiele an diesem Spieltag 1-1 gewesen und das hat so super gut gepasst.
Ja, das ist so.
Aber gewisse Spieler das nicht checkt.
Nein, sie haben es nicht checkt und Basel hat einfach seit November zuerst mal wieder ohne Gegengoal sein. Das haben sie geschafft. Und Zusammenfassung von dem Spiel: Luzern sicher zu wenig zwingend, auch wenn sie zwei Chancen sicher vom Meier gehabt haben. Und Basel hat am Schluss dann einfach ein bisschen zu wenig konsequent kontert. Also, ich glaube, Basel hat, auch wenn sie das ein bisschen sauberer ausspielen, sicher noch 1-2 können schiessen, ehrlich gesagt.
Weiter.
Ja, dann hat es ja ein Spiel gegeben, St. Gallen gegen GC. Da hat es ja vor dem Spiel Videobotschaften hin und her gegeben, wo GC mal gesagt hat, anscheinend ja, die Landclub.
Provinzverein.
Provinzverein, glaube ich, genau. Und St. Gallen hat dann auf das reagiert und hat dann gesagt, wer ist da der Provinzverein? Und hat ein paar Szenen eingespielt von ihrer Stimmung und GC-Stimmung und so. Finde ich cool. Braucht es ein bisschen Beef. Ich würde den Beef nicht mit GC suchen, weil aber da ist halt einfach auch nicht so viel rum, wo kann vielleicht zurückgeben kann, leider. Aber es ist immer noch schade für GC.
Aber sie haben auf dem Platz, um dir jetzt einfach da gerade reinzuschreiben, auf dem Platz haben sie eine Antwort gegeben.
Ja, GC hat St. Gallen gemacht. St. Gallen. Ich habe zuerst gemeint, haben die verschiedene oder haben die verkehrten Trikots an? Weil, GC Vollgas. 30 Sekunden hat der Bolla eine Chance. Nachher anschließend Eckball, Dadaschow und Ribeiro auch noch fast könnten das Goal machen. Und,
die Offensive von St. Gallen loben wir ja eigentlich quasi jedem Podcast. Von jeder Sendung. Mhm. Aber defensiv habe ich jetzt in dem Spiel, ist mir ein paar Mal wirklich das Gefühl gehabt, Vogelwild. Also irgendwo stimmt es einfach. Also ich weiß nicht, ob es Zusammenarbeit ist vom Mittelfeld und der Verteidigung. Weil GC hat so einfach zwei Bälle und die sind allein vor. Oder sind vier oder fünf Angriffe, wenn sie die cleveren rausspielen. Ich meine, eins sind sie, glaube ich, vierten auf zwei St. Gallen Verteidiger zugelaufen, der Bolla, läuft allein auf. Und es passiert einfach, sie machen zu wenig draus. Aber
ja, dass man halt in die
Szene reinkommt.
Ich würde also halt einfach sagen, da sieht man halt, wie wichtig ein Lukas Görtler ist.
Ja, auf jeden Fall. Also definitiv. Das tut mega weh, dass der fehlt.
Ja, und andererseits haben sie halt auch sehr offensiv gespielt. Oder? Ich meine, mit denen hinter der, also vor der Abwehr, oder wenn du Quintilla, Carlen, Witzig hast, klar, Witzig denkt sehr, sehr defensiv, also eher defensiv, hätte ich jetzt behauptet. Aber Quintilla und Carlen kannst jetzt, sag jetzt mal, da musst du auch niemanden anstellen, oder? Wenn es um Verteidigung geht, hätte ich jetzt gesagt. Aber ja.
Ja, und auch der Schmidt, finde ich, hat irgendwie nicht so seinen Tag gehabt. Also, auch beim 1-0, man muss immer mal zuschauen, wie er hinten läuft. Bei dem, ja. Also, er läuft.
Ja, es ist eine Frechheit eigentlich dort. Also, muss schon sagen, aber er ist allgemein noch nicht ganz so zurück, wie er vorher.
Wie vorher, ja.
Ja, das ist schon noch, ich weiß nicht. Ob das noch ein bisschen dauert. Und ja, eben das Goal, das du gesagt hast, ist immerhin 5 Minuten gegangen, bis das Goal passiert ist. Ein Chip vom Kawabe, natürlich ein schöner Chip. Eben wie gesagt, nachher Skettine, wo der Zigi noch überlobt. Eben Zigi, eben, entweder bleibst du drin oder kommst rechtzeitig raus. Ja, Becher kann überloppen und Skettine macht nicht einfach mit dem Kopf. Ja, schön gemacht, aber eben. Es darf nicht sein, dass ein Chip eigentlich die ganze Abwehr und eigentlich noch den Goalie kalt stellt. Aber ja, kann auch mal so passieren.
Und als Fußballkenner hat man ja gewusst, dass dann das Spiel nicht zu Ende ist, dass da noch einiges wird gehen. Und also, wenn man so eine erste Halbzeit sieht, da war so ein Drive drin, finde ich. Mhm. Also, es war wirklich geil gewesen, zuzuschauen. Sie haben einander gar nichts geschenkt, sie sind gegangen, sie haben gemacht. Klar, es braucht immer eben auch Verteidigungsfehler, dass etwas läuft, aber sie sind wirklich aufeinander hin und her gegangen und ich habe das Gefühl gehabt, so viel Energie auch.
Das ist so, ja.
Und eben, wie gesagt, dann braucht es Fehler. Und in der 19. Minute war es ein Missverständnis gesehen von zwei GC-Verteidigern, die ineinander reingelaufen sind und dann der Fomos den Ball bekommen. Ja. Und so Fomos finde ich auch in dem Spiel wieder quirlig gewesen, ist gegangen vorne, hat auch eine Stimmung gemacht vorne. Und das meine ich auch, er war lang verletzt gewesen. Schön, dass er wieder zurück ist auf den Fußballplatz der Schweiz. Und er bringt einfach nochmal etwas rein, wo nochmal gefährlicher ist im St. Galler Angriff. Und ich habe das Gefühl, dass er praktisch jeder gefährlichen Aktion ist er beteiligt gewesen.
Oh, ja.
Im 1-1 ja dann auch.
Ja.
Obwohl das ein bisschen glücklich ist, das hat er ja so nicht wollen, aber leider spitzelt er dann rein. Carlen steht im Rückraum allein und wird abgefälscht.
Ja, sicher abgefälscht, aber das müssen wir natürlich wahrscheinlich auch hervorheben, oder? Ich meine, dass er allein dort steht, der Carlen, eben im Strafraum, ist mir zu defensiv gestanden, dort der Innenverteidiger. Es bringt halt nichts, wenn du als Innenverteidiger auf der Linie stehst, oder im Fünferinnen stehst, sozusagen. In den wenigsten Fällen bringt das etwas. Da hat man es jetzt gesehen. Ja. Unglücklich dann natürlich auch, weil nachher hat der Moreira noch einige Schüsse gehabt, oder?
Beide Goalies guten Match gemacht. Beiden Seiten hätte ein 4-4 geben, ein 3-3, wie auch immer.
Ja, auf jeden Fall, ja.
Aber es hat nicht zu dem Spieltag gepasst und darum haben sie gesagt, nein, ist okay, machen das 1-1 draus. Und eben die zweite nach der Pause dann sehr, sehr gemächlich. Also ich hatte das Gefühl, die Energie ist schon ein bisschen draus.
Yeah.
Und auch die Wechsel per se haben jetzt von mir nicht das bewirkt, wo man ja könnte bewirken.
Nein, gar nicht. Also ich finde es eben noch lustig, dass St. Gallen, ich hätte jetzt gesagt, St. Gallen hat eigentlich das Spiel müssen gewinnen anhand von der Chancen, wenn man gesehen hat, was der Moreira gehabt hat. Aber sie haben eigentlich nur in der ersten Halbzeit Chancen gehabt. Oder? Und sie hat es eigentlich in der ersten Halbzeit müssen fast entscheiden, weil in der zweiten, muss man ja ehrlich gesagt sagen, ist von beiden Seiten relativ...
Also der Losli hat eine riesen Chance gehabt.
Allein vor dem Goal, ja, auf dem Kopfball. Ja, genau, ja, das war noch gewesen, ja. Aber
Zigi gehext hat, das ist natürlich auch...
Ja.
Braucht natürlich dann auch so einen Rückhalt im Goal.
Ja, definitiv, ja.
Ja, der Punkt, wo man das Gefühl hat, bringt beide nicht wahnsinnig viel. Und trotzdem, wenn man jetzt eben merkt, dass alle anderen auch unentschieden sind, kann man sagen, ja.
Hat sich nicht viel verändert.
War nicht so schlecht gewesen, ja.
Ja, das ist natürlich so, ja. Außer du hast natürlich das einzige Team, das gewonnen hat, das dir im Nacken ist, oder dann auch das nächste Spiel wahrscheinlich wird sein. Also, ja. Ja, was willst du zuerst ins Wallis oder zuerst nach Zürich?
Du hast vorher angesprochen, dass dich der Dress irritiert hat bei St. Gallen gegen GC, dass du das Gefühl hast, GC spielen mit der St. Gallen-Libli und so weiter. Bei Sion Lugano ist mir das auch recht komisch reingekommen. Ich habe am Anfang gedacht, die Roten spielen da huere gut. Der FC Sion hat jetzt endlich den Dritt gefunden, weil sie gecheckt hat, dass das Lugano ist.
Ja, das hat etwas gehabt, ja. Auf jeden Fall, ja.
Und auch da war es eine Göpp-Revanche für unter der Woche. Ich meine, dort hat Lugano diskussionslos 3-0 gewonnen im Wallis. Ja, ja. Und jetzt die gleiche Partie nochmal. Aber ja, also Revanche gelöscht, ich weiss nicht. Da ist mir ein bisschen zu wenig gekommen von der Weise vom FC Sion. Also ja. Dresstechnisch gesehen.
Ja.
Aber also, das ist auch nicht spannend. Sie haben versucht, Fußball zu spielen. Beide sind jetzt nicht so die... Eben, wie gesagt, beide sind kein GC und kein St. Gallen. Und so hat es auch ein bisschen gewirkt. Wenn man den ersten Match noch im Kopf hatte, hat man dann gedacht, okay, ist dann eher so ein bisschen gemächlich, beide kommen zu Chancen. Und Lugano hat mehr Chancen gehabt.
Also ja, und ich meine, es hat ja auch gute Chancen dabei gewesen.
Amura, ja.
Amura dort, ja, 14. Minute, wo er neben das Goal schießt. Ja, also, eben klar, man muss auch sagen, sie sind natürlich schon auch. Ja, es war nicht ganz so einfach, wenn der Cellar nicht dabei war. Ich glaube, eben, Cellar hat das wahrscheinlich ein bisschen anders abgeschlossen. Ja, Mahu war nicht dabei, eben, dann der Amura eingesprungen. Und eben, den könnte man grundsätzlich machen. Dafür muss man dann sagen, das Goal, das passiert ist, ja, das ist dann vielleicht eher einerseits ein bisschen glücklich gewesen. Am Anfang habe ich wirklich so gedacht, so, ui, jetzt macht sogar noch der Heinz Lindner einen Fehler. Ich kann sich nicht ganz freisprechen, aber er war leicht abgefälscht gewesen, vom Santini, dort, wo der Dumbia auch nicht der Torschütze vom Dienst das Goal macht. Aber auch dort, muss man sagen, ist wahrscheinlich weder Lindner noch Santini das grosse Problem gewesen, sondern vorher, oder? Dass die einfach so locker können in den Strafraum oder um den Strafraum reinlaufen, das ist,
ja, du hast immer wieder Angriff gehabt über den linken Flügel. Der war recht aktiv gewesen. Und dann haben wir das Gefühl gehabt, dort haben sie sie. Und, ja, das Goal war schlussendlich das Resultat von dem, ja. Dem Schnell, nicht Steigerungslauf, aber halt einfach von dieser ganzen Geschichte.
Mhm.
Und,
ja, und auch da, also weißt du, wie wir vorher gesagt haben, den Sack nicht zugemacht beim Spiel von IB, muss man jetzt auch da sagen, oder? Der Espinosa, klar, Außenverteidiger, hat noch einen Schuss gehabt vor der Halbzeit.
Ja. Lindner, ja. Weltklasse.
Ja, dort wirklich Weltklasse. Weil der war auch noch abgefälscht gewesen. Der ist noch hässlicher gewesen. Irgendwie hat es mich gedacht, das Goal. Und ja, wirklich grossartig gehabt, ja.
Mhm. Ja, also.
Ja, ich habe.
Und eben das Gefühl gehabt, im Tourbillon ist früher, sind es früher mal, oder? Das sind richtige Fights gewesen. Und man hat das 1-0 einfach so über sich ergehen, das Gefühl, einfach so.
Schon, ja.
Nicht wahnsinnig viel. Und auch der Trainerbank, das Gefühl, Constantin wirklich konsterniert. Da ist das erste Mal so ein bisschen furientechnisch unterwegs. Also, mir fällt einfach so das Feuer.
Ja,
in der zweiten Halbzeit war es ein bisschen besser gewesen, was das Feuer betrifft.
Ja, minimi. Also, ich meine, er hat gerade einen Dreifachwechsel gemacht, oder? Dass er den Balotelli rausnimmt. Ja, bringt den Sio am Schluss. So unentschieden eingewechselt, bringt Juarez. Juarez finde ich sowieso eigentlich recht ein guter Spieler. Ich habe eigentlich vermisst in der ersten Halbzeit, weil der ist wo klein kann einen Unterschied machen, muss ich sagen.
Aber andere Frage. Wo ist Anto Grgic?
Ja, keine Ahnung. Ich weiss nicht.
Also ich weiss noch, Ende letzte Saison, anfangs von dieser Saison, haben wir den Himmel aufgelobt. Ja. Er war so ein Dreh- und Angelpunkt von Sion. Also, er ist nicht verletzt, er spielt. Also ich habe gesehen, also er spielt auf dem Platz, ist er gestanden.
Gespielt, ja. Also aber, er ist 60 Minuten auf dem Feld gewesen, sagen wir das mal so.
Ja, also...
Ich weiss es nicht.
Das Kevin ist, Buja ist auch irgendwo noch oben. Also,
ja, also es ist eigentlich krass, eben, wenn du siehst, eigentlich, was sie auch für Spieler hätten, sollte da schon vielleicht schon ein bisschen mehr drin liegen, aber... ja, ich habe die Aufstellung auch ganz, ganz komisch gefunden in der ersten Halbzeit. Eben in der zweiten Halbzeit, dann, wo der Balotelli raus ist, Juarez auch noch reingekommen ist, Sio reingekommen ist. Ja, eben ein bisschen besser, aber ist jetzt auch nicht, die Erleuchtung gewesen natürlich, aber...
Immerhin ein Punkt, ich glaube, oder? Das ist mal das, was man sagen kann.
Ja.
Ziegler Freistoß, du hast vorhin angesprochen, Sio, wo das Goal schießt. Am Schluss hat es noch ein bisschen Dusel gehabt mit einem Goal, wo Offside gegeben worden ist vom ein Matschek spielt geile Bälle.
Ja,
also ist er, glaube ich, in der vierten oder fünften, ja, so in Drücken von der Abwehr, wo er einfach irgendwie blind, ja, reinspielt.
Das ist halt einfach Pech, oder? Das ist wirklich eine Fußspitze im Abseits, alle sehen da. Er hat auch schon oft serige Goal geschossen, wie jetzt das, oder? Dass er eigentlich wirklich so wirklich super abschließt. Aber eben, ist Abseits gewesen, auch wenn knapp. Ja, ich habe noch beim Goal vom CEO, ist recht unglücklich gewesen, Aprella und Steffen sind sich irgendwie in den Weg gekommen, oder? Also, meine, ja, Aprella würde wahrscheinlich den CEO auch haben im Kopfballduell normalerweise, aber jetzt sind sie sich beide im Weg gewesen und ja. Hätte wieder müssen Fehler passieren, dass es klappt irgendwie, ja.
Schön. Fehler? Oder? Ich meine, sonst passiert kein Goal, das wissen wir.
Ja, meistens. Meistens braucht es Fehler oder halt überragende Aktionen. Und wir haben ja noch ein Spiel. Jetzt wäre ich fast übergekumpelt, weil ich zuerst FCZ drin hatte. Wir haben FCZ gegen Servette gehabt. Da ein aufstrebendes Team, also eines der besten Teams im 2023 mit dem FCZ. Und Servette, der einfach auf Platz 2 der Tabellen ist, im Halbfinale ist. Also von dem her, ein sehr wichtiger Teilnehmer in der Schweiz, im Schweizer Fußball. Und man hat sich ja einiges vorgestellt und irgendwie ist das nicht so rausgekommen, wie ich das erwartet habe. Irgendwie. Also Servette hat irgendwie eine sehr gute erste Hälfte gespielt. Ich habe gedacht, die sind ein bisschen zurückhaltender.
Und also ich nehme wieder Personalien, Stefanovic, Kutesa, Gonja, finde ich, haben in der ersten Halbzeit sehr gut gespielt.
Ja, also Bedia einfach bis vor das Goal sehr gut, aber vor dem Goal, also wenn der noch Kopfball könnte spielen, allgemein, also das Kopfballspiel ein bisschen besser wäre, glaube ich, wirklich, gut, wäre wahrscheinlich nicht mehr in der Schweiz, aber einfach zu wenig zwingend hat es mich gedacht und zwei, drei Mal auch falsch gelaufen als Stürmer, weil ich sehe ihn halt eigentlich als Mittelstürmer und er ist einfach immer und überall. Und das ist eigentlich doof, weil wenn du anschaust, was die auf dem Feld hatten, mit dem eben Stefanovic, Kutesa, Pflücke, und dann ist der Bedia auch noch überall, denke ich so, ja, aber man hat doch den Kutesa, Pflücke, Stefanovic.
Gonja,
wo der auch noch vorne sticht, oder? Wo ich dann denke, ja, aber der bleibt doch einer in der Mitte. Und das ist ja einfach oft das Problem, dass einfach bei Servette niemand in dieser Box drin ist. Und das
hat er ja dann geändert, indem er den Crivelli eingewechselt hat. Genau. Und der macht das ja explizit, der steht einfach dort hinten rein. Und so ist er dann auch das 1-0 entstanden.
Genau.
Aber ja, also erste Halbzeit Servette klar besser als der FCZ. Und das Gefühl ist spannend, weil der FCZ ja eigentlich in einer Form höchste sein.
Ja, definitiv, ja.
Aber ja, dann habe ich mir den Lattenschuss notiert von Kutesa, der 60.
Der hat gut gepasst und dort hat der Brecher natürlich auch ein bisschen alt ausgesehen, kurz am Pfosten, aber hat nicht an die Latte geschaut. Ja, nachher hat Servette noch gemeint, sie müssen es auch noch ein bisschen spannend machen, oder? Und Frick hinten rausspielt. Oder beim hinten rausspielen einen Fehlpass macht, wo der Rohner, der gerade eingewechselt worden ist, drüber schießt. Ich habe jetzt den nicht unbedingt als hundertprozentige gesehen, aber er sollte zumindest aufs Goal. Also, aber er hat auch gesehen, dass der Platz auch recht geholpert hat. Also,
ja, aber platztechnisch, glaube ich, hat es im ganzen Spieltag gedacht oder die anderen Wackler drin gehabt. Mhm. Plätze sind, glaube ich, nicht so wahnsinnig in Topform.
Nein, gar nicht. Nein.
Aber man muss natürlich nicht jetzt bei allen Platz die Schuld geben.
Nein,
man kann ja auch schön spielen und apropos schöner Angriff, also ich meine, die 6 Stationen, 7 Stationen oder was auch immer gewesen sind vor dem Goal von Servette, wo nachher der Gonja noch für Crivelli legt.
Ja.
Also, so muss man es machen, so ist Fußball, so ist ja, schön.
Wenn der Platz scheiße ist, dann bringst du halt so eine halbhöhe Flanke und nimmst sie direkt mit dem Osserisch, dann kommt der Ball nie am Boden, also es ist ja nicht so schwierig, oder?
Und vorher sind auch schon ein paar Pässe gestanden, die angekommen sind. Also
und eben, ich meine, Crivelli dort eben wirklich schön am Ball mit dem Osserisch. Katic vielleicht ein bisschen zu spät oder ein bisschen zögert einmal. Aber
der Crivelli steht dort, wo er stehen muss.
Ja.
Was eben der Bedia vorher nicht geschafft hat, wie du sagst, wo der im ganzen Spielfeld umeinander.
Ja. Also ich fände es mal unhuere geil, muss ich sagen. Obwohl bei Servette ist natürlich der schwierig, wer lässt draussen. Ich fände es halt mal geil, wenn der Bedia unten Grivelli würden spielen sogar.
Ja, dann lässt du den Frick auf der Bank.
Genau. Ja, je nach Gegner kann das noch helfen. Nein, also ich fände es mal mega spannend, irgendwie, weiss auch nicht, halt irgendwie der Kutesa vielleicht auf der Bank und man tut irgendwie dann vielleicht halt Media steht ein bisschen hinten dran, einfach hat eine gewisse Freiheit. Fände ich mal mega spannend zum sehen. Weiss nicht, ob es vielleicht zu offensiv ist, aber eben, ja, also Crivelli, ich bin eigentlich recht Fan von dem, für das, dass er eigentlich noch sehr wenig Einsatzzeiten bekommt, weil ich finde ihn so einen richtigen klassischen Stürmer, der auch, ja, weiss, wo das Goal steht.
Ja, mal geil, wenn so noch einer springen kann am Schluss.
Ja, das hilft natürlich auch, ja, da muss man schon sagen, ja.
Aber der FCZ hat reagiert.
Ja, ja, man hat natürlich ganz abgeklärte Spieler reingebracht oder mehrere sehr abgeklärte Spieler mit, nein, es ist ein abgeklärter Spieler, der 17 ist.
Junior League,
ja.
Heisst er.
Genau, ja, genau. Und ja, so kann man mal in seine Profikarriere starten, würde ich sagen. Oder? Also, was ich mir aufgeschrieben habe vor dem Goal, Cespedes verliert den Ball im Aufbau. Ihr wisst, es ist immer das, was ich sage, irgendwie, wenn du im Aufbau den Ball verlierst und irgendwie eben zu weit aufgerückt bist. Obwohl, das ist da gar nicht so das Problem gewesen, weil er sehr früh verloren hat, beziehungsweise er ist einfach ein bisschen zu wenig energisch. Ich glaube, wenn der energisch den Ball geht, holen, hat er ihn und passiert gar nichts. Ja, und Junior League dann ja, in neue Ecke, rechter Hammer. Ja, gratulieren.
Definitiv. Wunderschönes Goal.
Ja. Aber auch da, wahrscheinlich, eben, wieder mega ärgerlich natürlich für Servette, oder? Wahrscheinlich, oder? Weil bis zu dem Zeitpunkt musst du sagen.
Nein, es sind zwei verlorene Punkte, ja, für Servette in dem Spiel.
Ja, und eben das noch auswärts und ja, das tut natürlich weh, oder? Aber auch da hat es mich gedacht, die erste Halbzeit ganz klar für Servette, die zweite Halbzeit ist einfach von Servette nicht mehr viel gekommen, Gefährliches. Aber jetzt halt einfach auch von Zürich habe ich jetzt mir auch nicht viel notiert, ehrlich gesagt.
Das Schlussresultat 1-1, richtige Experten wissen das, haben das auch so getippt. Kommen wir zum schönsten vom heutigen Spieltag, würde ich sagen. Aber zuerst nehmen wir noch ein Bier, oder?
Genau.
Super League-Tippspiel präsentiert von Bierliebe. Schweizer Bier im Abo bekommen zu dir heimgeliefert. Mehr Infos unter bierliebe.ch.
Ja, geniesst du dein Siegerbier? Es hat zwei Spieler gegeben, die 8 Punkte an diesem Spieltag geholt haben, damit am meisten. Der eine ist der Kleis, der auf Platz 7 ist, aber der andere ist der Fabio, der mich jetzt einfach eiskalt überholt hat, obwohl ich gleich viele Punkte gemacht habe wie der Tabellenerste, nämlich 0 an diesem Spieltag. Kein einziger Punkt, nicht etwas habe ich richtig getippt. Tut mir sehr weh. Trotzdem, was man muss sagen, im Gegensatz zu mir, kann sich der Tabellenführer, der Native, immer noch über den ersten Platz freuen und über 135 Punkte. Das hat sich zur letzten Woche nicht geändert. Was man muss sagen, jetzt ist es noch einmal näher geworden, also die ersten drei, die etwas können ja gewinnen.
Ich komme da auch noch. Also,
ja, aber du bist außer Konkurrenz, du kannst eh nichts gewinnen.
Trotzdem, es geht um das Image.
Ruhm und Ehre, das ist Ehr. Ja, immerhin, also weißt, wenn du Punkte holst, also wenn schon einer von uns, der Ahnung hätte vor, ist, wäre wichtig. Nein, ich muss sagen, eben der Native und der Ludo sind beide 135 Punkte an der Tabellenspitze. Wir müssen dann schauen, wie es ist, wenn beide gleich viele Punkte haben, dann schauen wir das an. Und nur ein Punkt weniger hat Marco Z 0-0. Also, das ist sehr, sehr eng vorne bei diesen drei. Und ja, nachher sind 10 Punkte Unterschied. Und ich bin gespannt, wie sich das bis Ende der Saison noch wird verhalten.
Und das Einfache ist ganz klar: 5 Spiele, 5-1-1.
Genau, ja. Wer jetzt Mut hat, eben, es hat ja nichts mit Wahrscheinlichkeit zu tun, aber. Wer jetzt noch einmal Mut hat, alles 1-1-7, wir werden es sehen, ob der Fabio da wieder auf die Schiene geht. Aber wir fangen doch gerade an mit dem Samstag, späteren Nachmittag, wo IB gegen Sio spielt.
Ja, die unentschiedene Könige aus Bern. Und Sio jetzt an diesem Wochenende mit einem Punkt. Ja. Nein, irgendeinmal wird IB wieder denken oder sagen, wir wollen doch auch mal wieder gewinnen. Und vielleicht, man es gehen ja Gerüchte um, dass bei Sio wieder der Tramezzani bald an der Seitenlinie steht.
Hey, also Montag oder Dienstag, aktuell hat es noch keine Verkündigungen gegeben, dass wir das könnte noch in Podcast reinnehmen, aber...
Warum auch Gerüchte? Ja. Nein, 2-1 für IB.
Ja, ich habe auch, wo du vorher gesagt hast, wegen Glück, habe ich schon gedacht, willst du mir einen schönen Spruch, irgendeines findet das Glück heim, wo sie ja aus Bern kommt mit Zürich West. Ich habe nur ein 1-0, weil ich glaube, die werden jetzt mal wieder zu 0 spielen, aber trotzdem halt auch mal ein Goal schießen, 1-0. Dann am Samstagabend kommt auch wieder so ein einfaches zum Tippenspiel, Lugano gegen den FCZ.
Ich bleibe mit meinem Tipp von vorher. Ich sage, es gibt ein 2-1 für Lugano.
2-1, okay. Nein, da gehe ich auf mein erstes 1-1.
Die kommen nachher bei mir.
Gut, dann haben wir Servette gegen den FC Luzern.
1-1.
Ja. Ich bin da wieder mal ein pessimistischer bei Luzern und gehe auf ein 2-1 für Servette. Dann haben wir GC gegen Winterthur.
1-1. Wobei, Winter auswärts, wir wissen es, aber GC, man kann sie auch nicht fassen drum.
Nein, ich glaube, Also man kann vor allem GC nicht fassen, Winterthur weiss man, was man bekommt. Die Frage ist, was dagegen gestellt wird. Ja, es ist wirklich schwierig. Also, ich gehe da auch sogar auf ein 0-0, aber auch ein Unentschieden, ja. Und gleichzeitig, wie das 0-0-Spiel bei mir findet, eher ein Spiel statt, wo wahrscheinlich kein 0-0 geben sollte. Sehr entscheidend auch in der Tabelle, der FC Basel spielt gegen den FC St. Gallen.
Das Brotmesser.
In Basel.
Görtler ist nämlich auch immer noch verletzt.
Das hat, glaube ich, nicht lange, ja. Wahrscheinlich, ja.
Wird schwierig. 3-1 für den FCB.
Ja. Abstand haben wir den gleich. Ich habe einfach ein 2-0. Obwohl es fast unmöglich ist, eigentlich, dass St. Gallen kein Goal schießt. Ja, da kommen wir gar nicht auf ein 2-1. Da müssen wir noch spontan anpassen. Ich würde mir dann wieder hinterweisen, wenn es genau ein 2-0 gibt. Aber egal. Ja, sind wir gespannt, wie viele Punkte es diese Woche gibt. Ob ich dich wieder kann holen kann. Von dem habe ich jetzt lang gelebt, dass ich vor dir bin. Die Aufholjagd ist wieder gestartet, hoffe ich, und wir werden es nächste Woche sehen.
Was für eine schöne Woche. Geniessen es wie ich.
Genau.
Wunderschön.
In dem Fall. Tschüss zusammen.
Ciao, ciao.